Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 74. Heute ein ganz besonderer Gast am Start. Ich freue mich total auf Johnny from Dahl. Wir reden über Musik und wie man sich da engagiert und überhaupt. Los geht's. Hi Johnny.
Grüß dich, Dennis, mein Lieber. Endlich schaffen wir es.
Jawollo. Wir haben lange versucht, zueinander zu kommen, aber es gab kleine und große Skandale, die dazwischen gekommen sind. Ein großer Skandal ist, dass du Instagram dich deiner Identität beraubt hat. Was war da los?
Ja, zum Glück macht Instagram jetzt nicht alles meine Identität aus, aber ja, also die digitale Seite davon ist im Moment schwer angeschlagen. Ich humpel quasi immer nur auf einem Bein und ziehe das eine hinterher. Aber ja, was ist da los? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich war jetzt auf dem Kirchentag und ich habe dieses Gespräch, glaube ich, 100 Mal geführt. Ja, was ist da los, Johnny? Was ist da los? Und ich muss immer sagen, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Es ist total krass, nach wie vor. Ich habe jetzt in einem bekanntesten Politik-Podcast dieses Landes irgendwie jetzt gehört, Lage der Nation, dass die wohl genau das gleiche Problem haben, nur mit WhatsApp. Also die haben so einen WhatsApp-Business-Channel und der wurde einfach dicht gemacht. Einfach so, ohne Begründung, nix, keine Antwort. Genau das gleiche wie bei mir. Das Gute ist, dass ich tatsächlich, ich habe so richtig David gegen Goliath mäßig, ja, jetzt bin ich vor Gericht gezogen gegen die Meta-Kollegen.
Ja, ich habe das gehört.
Und habe auch gewonnen jetzt. Letzte Woche habe ich das Urteil bekommen. Das heißt, ich habe da jetzt ein gerichtliches Urteil auf meiner Seite. Mein Account wieder habe ich davon immer noch nicht, weil da die Mühlen einfach langsam mahlen. Ich bin da jetzt schon seit 8 Wochen an diesem Thema dran. Ich glaube, wir nehmen jetzt am 9. Mai auf. Ja? Am 18. März bin ich gesperrt worden und so langsam kommen wir den 8 Wochen entgegen.
Ja, das ist krass.
Ja, genau. Also es bleibt nach wie vor spannend, aber ich bin guter Dinge mittlerweile. Was auch nicht immer so war in dieser Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es war verrückt, weil ich bin insofern mit an Bord gewesen, dass ich nämlich an dem Abend, bevor wir einmal aufnehmen wollten, nochmal auf deinen Kanal gehen wollte, dem ich schon lange folge und ich habe dich nicht gefunden und ich habe schon gedacht, macht der gerade einen Detox oder so, was ist da los, ne? Also irgendwie, und dann hast du mir tatsächlich irgendwie den Morgen geschrieben, ey, ich komme gerade gar nicht klar, was hier passiert ist und so, das war irgendwie ganz zeitnah. Aber wenn die Folge rauskommt, das wird so Ende Mai, Anfang Juni sein, vielleicht, meinst du, bis dahin passiert was?
Ich hoffe, dass ich bis dahin den Kanal zurück habe. Also mein Anwalt hat mir geschrieben, dass sie jetzt, ich habe jetzt eine einstweilige Verfügung gegen Meta erwirken können, sozusagen dadurch, durch dieses Urteil, dass sie das zu unterlassen haben. Und ich denke und hoffe, das habe ich ja jetzt auch schon bestimmt schon seit 4 Wochen mal gesagt, dass ich hoffe, dass in den nächsten 2 Wochen sich da was bewegt. Okay. Und bis jetzt war das nicht so. Und ich versuche aber da die Hoffnung hochzuhalten. Das heißt, wenn ihr das hört, guckt doch jetzt mal bitte bei Instagram, ob mein Kanal da ist. Der mit dem blauen Haken, das wäre dann meiner, den ich jetzt vermisst habe die ganze Zeit. Ja, ich hoffe es einfach. Ja, weil bei mir privat jetzt auch große Dinge anstehen, die irgendwie wichtig sind und ich da einfach einen Kopf für haben will und so.
Ja. Genau. Ich glaube, wir werden gleich auch noch verstehen und erfahren, warum das für dich wichtig ist und du nicht irgendwie einfach nur posten möchtest, weil du dich darstellen willst und so. Wir stellen dich mal ein bisschen vor für die Leute, die dich nicht kennen, aber vielleicht zu der Sache noch, also wenn ihr Johnny noch nicht folgt und ihm folgen wollt, Where's Johnny from Dahl ist der Übergangsaccount, so, ja, also da findet man dich, genau, wenn man dich sucht. Und eigentlich hast du aber einen ganz ordentlichen, da findet man dich einfach unter Johnny from Dahl, ne?
Absolut, ja.
So, Johnny, ich starte immer mit meinen GästInnen in die Folge, indem ich frage, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Habe ich jetzt wirklich 2 Herzen, die mir schlagen. Jetzt ganz klischee-mäßig, der echte Mann in mir sagt ein klassisches Helles.
Sehr schön.
Und ganz, aber auch unklischee-mäßig, tatsächlich, ich liebe Aperol Spritz. Ich find's richtig geil.
Ach, wie geil.
Ja, könntest mich reinlegen. Oder wobei noch, ich habe letztens habe ich Holunderspritz getrunken, dachte ich, junger Vater. Ja, also da kann man mich mit begeistern. Und ich bin überhaupt gar kein Fan von so Männer- und Frauengetränken, sondern ich finde, ey, was schmeckt Rinnenkopf? Passt schon.
Was schmeckt, genau.
Aber ja, es klingt geil, jetzt so, also, als wäre ich so ein krasser Alkoholiker. So eine gute Coke Zero oder so ist auch super auf Eis.
Also du bist, mit allen Getränken bist du jetzt tatsächlich nochmal in meiner Beliebtheitsklasse 15 Punkte gestiegen, denn die treuen ZuhörerInnen wissen, Aperol Spritz ist so mein Getränk, ich krieg irgendwie ständig irgendwelche Videos zugeschickt, ich freue mich auch immer wieder drüber, viele Leute wollten mir Socken und T-Shirts und Cappies von Aperol schicken, das ist schon mal gut, das ist sehr gut, guter Start. Johnny, ich sag dir mal, ich habe mich total gefreut, dass du zugesagt hast für den Podcast, weil ich tatsächlich ein kleiner Fanboy bin und das seit du ein besonderes Lied rausgebracht hast. Ich habe irgendwann ein spätes Coming-out gehabt und habe als queerer Christ verliebt in ihn gehört. Und ich habe mich direkt gefragt, irgendwie so, hä, krasses Lied, warum macht er das? Und mich für die Story dahinter interessiert. So bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ich fand das ganz groß und habe dann rausgefunden, dass du als Ally da dich wirklich reingehangen hast. Da interessiert mich gleich, warum. Aber ich will nochmal eben allen, die dich wirklich, wirklich, wirklich vielleicht nicht kennen, sagen und vorstellen, wer du bist. Du kannst das gerne noch ergänzen. In erster Linie hast du in einem anderen Podcast gesagt, fühlst du dich und bist du Künstler? Und mit Kunst machst du ganz viel, aber du hast eine Musikkarriere, die auch groß geworden ist. Du bist bei The Voice gewesen und hast da Bekanntheit bekommen, bist mittlerweile ein Künstler, der sich selbst vermarktet. So. Und das Ganze, ja, ich weiß nicht, ob du das Wort magst, aber du bist auch Christfluencer, der einiges postet, der immer wieder Stellung bezieht. Ich sehe dich immer wieder mit ernster Miene oder erfreut oder auf dem Kirchentag mit Leuten connecten. Das heißt, du lebst in einer Szene, in der Bubble, die wir Christentum nennen und vielleicht digital und da bist du irgendwie aktiv. Außerdem bist du Ehemann und was habe ich vergessen, was kann man noch über dich sagen?
Ich glaube, ich bin vor allem auch einfach ein Lebemann, der es liebt, seine Nase in den Wind oder mit dem Wind zu halten und das Leben zu genießen. Ich glaube, viele haben von mir so den Eindruck, dass ich mich gerne mit Leuten anlege. Das ist eigentlich überhaupt nicht so. aber wenn es sein muss, ja, dann mache ich das auch. Also es ist eher ja. so eine Art Gefühl von Notwendigkeit. Warum ich da eine lange Zeit mich sehr auch öffentlich mit auch anderen Christen angelegt habe. Nicht, weil ich so krass auf Streit stehe. Ich sitze am liebsten im Park mit irgendwelchen coolen Leuten, mit meinen Freunden, wie auch immer, und habe eine gute Zeit. Und bin jetzt wirklich nicht der Typ, der irgendwie von mir aus Streit anfängt. Aber wenn es dann halt so in diese Ungerechtigkeitsschiene geht, so da wird irgendwas in mir getriggert, wo ich merke, ja, nee, da gehe ich rein. Da bin ich dann doch irgendwie so ein Erstgeborener von vier Jungs, der dann für andere aufsteht und so. Genau, es ist echt ganz spannend. Ich habe mich irgendwie versucht, viel mit mir auseinanderzusetzen, weil ich mich auch gefragt habe, wo eigentlich dieser unzubändigende Wille herkommt, da da irgendwie was dran zu ändern, so, ne? Wenn andere im Namen von Christen irgendwie schlecht behandelt werden. Und ja, auch nach wie vor schlecht behandelt werden, leider. Genau, was kann man noch zu mir sagen? Ich liebe meine Freiheit. Ich glaube, deswegen bin ich auch Freiberufler und irgendwie mache einfach mein Ding. So, ich bin Unternehmer und so schwer und anstrengend es ist, ich würde es nie tauschen gegen einen, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, ich mache gerade Anführungsstriche, ist ja kein Videopodcast,
ja.
Gegen den ganz normalen Job, einfach weil ich das liebe, meine eigenen Ideen umzusetzen, zu gucken, wie kann ich das finanziert kriegen, dann mit meinem Team umzusetzen und so. Das ist eigentlich wirklich alles, was ich mache und ich muss immer aufpassen, dass das nicht dann zu viel von mir einnimmt, weil ich es so sehr liebe. So, ne? Mein erster Produzent hat immer gesagt, Musiker haben immer das Problem, dass das Berufsleben für das Privatleben von ihnen sich so ein bisschen anfühlt wie so eine Affäre. okay. Und ich verstehe immer mehr, was er damit meinte, weil wir Musiker und Künstler, das sind ja oft so wirklich so leidenschaftliche Menschen, und das bin ich definitiv auch. Der, wenn er sich eine Sache in den Kopf gesetzt hat, dann ziehe ich das Ding durch, so, ne? Und dann bin ich da bereit, auch wirklich über Grenzen zu gehen und mich bis zum Schluss zu verausgaben. Vergesse da aber dann, bin dann so leidenschaftlich unterwegs, dass ich manchmal das vergesse, was vielleicht sogar noch wichtiger ist. Genau, nämlich Freunde, Familie, die eigene Frau oder so. Genau, und ja, also ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch, würde ich sagen. Und der versucht das Richtige zu tun, und das gelingt mir bei weitem nicht immer.
Ja, aber mich interessiert das wirklich sehr, weil ich mich gefragt habe, also was steckt dahinter? Du hast es jetzt gerade schon schön beantwortet. Die Psychoanamnese bedeutet, du bist Erstgeborener einer großen Familie und Geschwisterschaft und hast da so einen Gerechtigkeitssinn für entwickelt. Und du hast gesagt, du hast dich gebieft mit Leuten. Also kannst du mal einen Streit vielleicht irgendwie oder einen Beef vielleicht irgendwie darstellen, wo du sagst, das war echt krass, aber das war mir total wichtig? Hast du da irgendwas vor Augen?
Ja, ich glaube tatsächlich, der erste, wo es so richtig, zumindest gefühlt für mich so richtig abging, das war ja dann bei weitem nicht der größte im Endeffekt, aber gefühlt der größte Shitstorm, den ich so ausgelöst hat, war tatsächlich der um den Song Verliebt in ihn. Und der mich zum ersten Mal irgendwie so aufs Tablett gehoben hat, weil halt nach dem Christabel, wo ich 2022 für die Musik hauptverantwortlich war und die Band und so, ich glaube, da hat halt die komplette freikirchlich oder ein großer Teil der freikirchlich-evangelikalen Worship-Szene gedacht, hier kommt jetzt der nächste große Worship-Leader oder was auch immer. Und dann habe ich den halt so richtig mit einer Blutgrätsche das Ding vom Tisch gekehrt. ohne zu sagen, dass die ganze freikirchlich-evangelikale Szene ein Problem mit der LGBTQ-Szene hat, aber es ist schon so ein Thema innerhalb der christlichen Bubble, was da schon eher so reingehört, muss man, glaube ich, schon fairerweise einfach so sagen. Die evangelischen Landeskirchen sind da deutlich weiter. Da geht es maximal um vereinzelte Leute, die da irgendwie noch ein bisschen konservativer unterwegs sind. Aber anderes Thema. Und ich glaube, den habe ich halt so richtig, ja, wie gesagt, die Blutgrätsche. Das war schon, ich habe da halt gemerkt auf dem Crystal, okay, hier bin ich irgendwie in einer Bubble gelandet, die ich vorher gar nicht so kannte. So, ich bin landeskirchlich geprägter CVJMer. Mein Vater ist landeskirchlicher Pfarrer in der EKHN gewesen, Hessen-Nassau. Also in meiner Lebensrealität gab's das unter Christen nicht. So, das war für mich ein Ding aus der Jugend von meinen Eltern, dass das da so ein bisschen, ja, eher so unter Verschluss gehalten wurde, und dann nach und nach kamen dann aber so ein, zwei Leute halt, kamen zum Vorschein, ach so, deswegen waren die nie in einer heterosexuellen Beziehung, ah, komisch. Oder ganz dramatisch, ein alter Kumpel ich hoffe, jetzt nichts Falsches zu sagen, aber auf jeden Fall aus der Jugendgruppe von meinen Eltern hat sich tatsächlich später das Leben genommen, und da kam dann auch raus, dass der sein ganzes Leben lang sich eben ihr musst mir kurz helfen, in the closet, sagt man das, dass der nie rauskam, so, oder nie sein Coming Out hatte, weil er einfach Angst vor den Reaktionen hatte. In meiner Jugendgruppe, das ging gar nicht, dass es da überhaupt ein Thema zu gab. Also ich kenne natürlich von früher auch diesen Locker-Room-Talk, so nach dem Motto, auch wieder dicke Anführungszeichen, wie schwul ist das denn und so. Damit bin ich auch aufgewachsen, habe das lange nicht hinterfragt. Aber ob ich jetzt ein Problem mit queeren Menschen habe, das war für mich immer außer Frage. So, natürlich nicht. Ich habe das einfach nur nicht in Verbindung gebracht. Ich bin so irgendwie, ne, Leistungssport und so. Das war irgendwie einfach so, und habe das erst recht spät dann irgendwie reflektiert, dass das uncool ist. Aber das war's. Also sonst hatte ich mit irgendwie einer queerfeindlichen gesellschaftlichen Ausrichtungen wirklich wenig am Hut. Einfach weil in unserer Landeskirche, da saß halt, keine Ahnung, ein Mädchen, das sich offensichtlich als queer geoutet hat, da saß neben uns allen anderen und die hat ganz normal dazugehört. Das war für uns auch nie eine Frage. Und dann auf der anderen Seite noch der Sohn von einem Deutsche Bankchef. Ich bin bei Frankfurt aufgewachsen. So ne, da also richtig krasse Banker-Szene und so. Der Sohn vom Deutsche Bankchef neben da Tochter von einer alleinerziehenden Stewardess. So ne, oder dem POC aus Ghana mit einer geflüchteten Familie. So, die waren bei uns alle zusammen. So superreich. Neben super arm, super gebildet und nicht so gebildet. Also bei uns musste das ein offenes Ding sein. Und das war jetzt eine sehr lange Herleitung, wieso die Welt ich nicht kannte. Und ich bin tatsächlich erst so richtig durch meine Frau, die eine ganz krasse FEG-Prägung hat, so ein bisschen in diese freikirchliche Szene so abgetaucht, aber ihre Gemeinde ist wie eine Landeskirche in Grün, weißt du? Also das ist eigentlich das Gleiche, nur dass sie ein bisschen anderes Verständnis von Taufe haben. Und das war's. Das heißt, ich bin erst über diese Worship-Szene und ich habe ja davor schon lange Musik gemacht und mein erstes Album released, was nichts mit Worship zu tun hat. Nach wie vor, meine Musik hat ja eigentlich nichts mit Worship zu tun. Ich bin dann über Umwege da wieder in diese Worship-Szene rein, nachdem ich lange raus war. Da habe ich mich wirklich umgeguckt. Weil dann habe ich so diverse Gespräche so geführt, auf diesem Christival, und das Christival an sich ist eine super Sache, ne? Das sind super geile Leute, die offen sind und geil drauf, aber die Menschen, die halt da hinkommen, ist halt zum Teil auch eben eine sehr, sehr freikirchlich, evangelikal geprägte Szene. Und da habe ich wilde Gespräche geführt. Und das hat mein Horizont komplett gecrashed, und da wusste ich danach halt, okay, ich bin jetzt hier eine öffentliche Person, die offensichtlich durch dieses Christel für diese Szene auch irgendwie steht, oder zumindest versuchen sie mich gerade zu vereinnahmen. Und parallel hat sich eben dieser Kumpel bei mir geoutet. So, es war glaube ich kurz vorher, und ich hatte ihn oder ein halbes Jahr vorher oder so, deswegen war das Thema bei mir präsent. Vorher war das, wie ich jetzt gerade erzählt habe, als Thema oder Problem, dass da Ungerechtigkeit geschieht im Namen von Christen, war mir so nicht klar. So. Und so ist es losgegangen, dass ich ihm gesagt habe, das bricht mir das Herz, dass Menschen in unserer christlichen Community das Leben so schwer gemacht bekommen, einfach nur, weil sie eine andere Homosexualität haben als vielleicht die meisten anderen, als die meisten anderen. Und das kann ich so nicht stehen lassen. Und ich will vor allem auch nicht in jedem zweiten Interview dazu befragt werden. So, wenn, dann will ich dafür bekannt sein, dass ich das anders sehe und trotzdem Christ bin. So.
Also ich finde es ich fand es damals auch einen super mutigen Move, weil genau das passiert, ne? Und ich hab mich auch gefragt, gab es in dir so Gedanken, ich bin mit meiner Musik berühmt, ich will berühmter werden, und jetzt muss ich gucken, ob ich mich wirklich so positionieren will?
Natürlich gab es den Gedanken, ne, das wird meiner Karriere in einer gewissen Bubble zumindest extrem schaden. Also das war klar. Das war klar, dass ich mir damit mit einer gewissen Szene, es sei denn, da passiert jetzt irgendwie in den nächsten Jahren noch ein Wunder oder so. Sag niemals nie, aber es war schon klar, okay, also in diesen Gemeinden werde ich dann nicht eingeladen werden. Und das ist auch so gekommen und ist auch bis heute so. Das Ding war aber, direkt der zweite Gedanke war, ich will nicht anderen Menschen Macht über meine Karriere geben mir sozusagen verbieten lassen, meine Meinung zu sagen, weil aus einer Angst heraus, dass sie mich nicht buchen oder so. Mit Sicherheit hat es mir das Leben durchaus schwer gemacht an vielen Stellen. Aber es war immer klar, also wenn ich bekannt sein will oder Karriere machen will mit meiner Musik, dann auf eine integere und authentische Art und Weise. Ich werde mich nicht verbiegen lassen auf einer inhaltlichen Ebene als Künstler, weil das ist ja das Asset, das jeder Künstler hat. Ich nehme, wenn du keine Botschaft mit deiner Kunst hast, dann, das ist vielleicht jetzt ein sehr, sehr pauschaler Satz, aber für mich ist dann, erfüllt Kunst da nicht so ganz ihren ursprünglichen Zweck. So, Kunst hat für mich schon auch immer eine inhaltliche Ebene. Es kann auch sein, ey, genieß doch mal dein Leben und setz dich an den Fluss und trink einen Aperol Spritz. Aber also ich als Künstler wär nicht komplett, wenn ich nicht diese inhaltliche Ebene verkörpern würde, die so über allem steht, irgendwie, dass ich Werte habe, die für die man mich kennt, die ich vertrete. So. Und ich wusste, das halte ich nicht lange aus, da in dieser Bubble unterwegs zu sein, die offensichtlich an ganz vielen, ganz ausschlaggebenden Punkten ein ganz anderes Wertekonstrukt vertritt als ich. Da werde ich nicht lange inkognito bleiben können. Und dann ist es nur die Frage, mache ich so rum oder so rum, und ist es dann irgendwie ein schleichender Prozess oder einmal mit einem Big Bang so, und dann wissen sie wenigstens, woran sie sind, und dann meine Arme sind in gewissen Grenzen immer offen und gesprächsbereit und so. Und das war's. Und so bin ich dann diesen Weg eingeschlagen. So, ne?
Ja, also das nochmal jetzt zu hören, finde ich geil. Also, weil ich finde, das spürt man dir auch so oder so ab, kann ich schon mal sagen, als jemand, der dir folgt und dich nicht im Privaten kennt. So, aber das finde ich wirklich richtig, richtig geil. Ich habe mich trotzdem gefragt, welche Dinge hat man dir denn vorgeworfen in so Konfliktgesprächen? Was war das so?
Na, in einer gewissen Hinsicht natürlich schon, dass ich jetzt dieses Fass wieder aufmache, so. und dass ich Konflikte schüren würde, dass ich natürlich dann die klassische Leier, auf die habe ich ehrlich gesagt nie gehört, dass ich dann ganz krass so Beleidigung, ich wäre der direkte Sohn des Teufels, weil ich was auch immer. Da habe ich zeitweise 10 Nachrichten am Tag gekriegt, die mich auf massivste Art und Weise beleidigt haben. Und dann irgendwann wurde ich so ein bisschen zum Rambock der christlichen Szene, der progressiven christlichen Szene gemacht. Das hat mir nicht so gefallen, weil mir ging es nie, also doch, mir ging es schon darum, eine Tür einzutreten, mit Sicherheit. Aber dann halt auf eine liebevolle Art und Weise eigentlich, vor allem, was auf Social Media leider schwer geht oft, das Thema irgendwie wieder auf ein Podest zu heben, nach dem Motto, Leute, wir sind hier noch nicht durch mit. Also was denkt ihr denn? Was glaubt ihr, was da noch für Biografien und Verletzungen ungeklärt sind, die wir zu verantworten haben? Und wir kommt mir da schwer über die Lippen, weil ich behaupten würde von mir selber, dass ich ich hoffe es zumindest, keinem queeren Menschen in meinem Leben das Leben mal schwer gemacht habe. Und wenn, dann tut es mir extrem leid. So. Und diese Demut hat mir echt gefehlt. So, ne? Was wurde mir noch vorgeworfen? Tatsächlich spannenderweise an manchen Stellen auch aus der queeren Szene, nach dem Motto, ich würde mich an dem Thema hochziehen und darüber Aufmerksamkeit generieren.
Ach krass, okay.
Ich kann das in einer gewissen Hinsicht verstehen, weil man muss mir natürlich an dem Punkt einfach glauben, dass das nicht mein Beweggrund war. aber beweisen kann ich es jetzt nicht. So, ne? Ich kann jetzt nicht beweisen, dass ich den Song nur geschrieben habe, weil ich weiß, dass das Thema funktioniert. Das kann ich insofern vielleicht sogar beweisen, weil ich davor gar nicht wusste, dass das Thema so ein Riesending ist. So. Yeah. aber auch das kann ich natürlich einfach nur sagen. Ich glaube aber, dass da auch in einer gewissen, das waren Menschen, die ich auch kenne von früher und so. Ich nehme das trotzdem ernst, diesen Vorwurf. Weil das natürlich immer als Künstler so ein Ding ist. Du musst dich immer hinterfragen, so, ey, schreibe ich jetzt einen Song über Frieden, weil es mir ein Anliegen ist, dafür einzustehen, oder weil ich weiß, dass gerade in der Ukraine Menschen sterben und das ein Thema ist, was sich auf Social Media extrem gut emotionalisieren lässt. Und wenn du das mit dem zweiten Grund beantwortest, dann ist es nicht der richtige Move. So.
Ja. Aber das ist ja auch so ein, ich würde sagen, Learning, was uns alle angeht, wenn wir vor dem Handy sitzen und etwas teilen und sagen, damit haben wir quasi echt was Gutes getan, weil wir jetzt irgendwie einmal geteilt haben, dass wir irgendwie echt dagegen sind oder dass wir irgendwie eine Spendenaktion irgendwie verteilen und so. Finde ich auch wirklich eine spannende Frage, weil einerseits finde ich es ja geil, dass es passiert, und andererseits denke ich auch, na, wenn das Einzige ist, so, ne, also gehe ich wirklich auf Demos oder was auch immer. Und insofern würde ich sagen, hat es auch echt was mit öffentlicher Präsenz und auch ja digitalem Engagement und so zu tun. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber dagegen spricht ja auch, habe ich so gedacht, dass du dich danach diesem ganzen Prozess gestellt hast. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass du gesagt hast, du, ich wollte einfach nur das Lied rausbringen und Love and Peace für alle, aber jetzt lasst mich in Ruhe, sondern du hast das ja weiterhin diskutiert. Also das fand ich ja auch super spannend, dass man das auch wahrnehmen konnte. So, ne?
Ja, und ich glaube, ich habe mich... Ich glaube, das war jetzt ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber ich glaube, das Stärkste an diesem Prozess war eigentlich vor allem, dass ich mich auch meinen eigenen Fehlern gestellt habe und auch stellen musste.
Ja.
Weil ich bin jemand, der für Gerechtigkeit einsteht, aber ich bin trotzdem immer noch ein ziemlicher Bauer. Also so Bauer meine ich im Sinne von, dass ich manchmal nicht so gut checke, wann ich jetzt aus Versehen jemandem auf den Schlips trete. So, ne?
Ja.
Da bin ich halt dann doch irgendwie schon so ein Forschertyp und sag einfach, was ich denke, und dann, klar, fahre ich damit manchmal jemandem über die Leber. Mhm. Und ich musste, was die queere Szene angeht, echt lernen, so, was kann ich denn wie sagen und was macht man auch nicht, weil ich war ein komplett unbeschriebenes Blatt, ich habe einfach nur mitbekommen, so, okay, da gibt's einen Kumpel von mir, der offensichtlich diese Biografie hat und damit lebt und da nicht immer einfach mit hatte, und das finde ich ungerecht. Aber trotzdem bin ich natürlich immer noch ein krass privilegierter weißer Mann, der eine heterosexuelle Beziehung führt und dementsprechend überhaupt nichts mit diesen Repressalien irgendwie anfangen kann. Ich kann das emotional nicht nachvollziehen, leider. Oder auch zum Glück, also wir haben jetzt egoistisch gesprochen. Ja, und deswegen musste ich mir das ganz viel erklären lassen. Das ist natürlich extrem anstrengend, weil einem ganz oft gesagt wird, ja, also da hast du ein krasses Privileg, was dir gar nicht so bewusst ist. Ah ja, okay, und da hast du dir noch nie drüber Gedanken machen müssen, das mache ich mir schon seit 20 Jahren. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum da so wenig vorangeht in diesem Thema, weil das einfach unsexy ist, ne? Und es muss aber passieren. So, es muss passieren, dass Leuten klar wird, wo andere Menschen das Leben schwer gemacht bekommen, was einem selber überhaupt nicht auf der Pfanne ist, weil es einen gar nicht betrifft, und wo man extrem fucking dankbar für sein darf.
Ja.
Oder muss.
Super. Also finde ich ein sehr, sehr, also finde ich schon das super wertvoller Satz, weil das... Ja, weil ich mich auch gefragt habe, also erstens nehme ich dich auch so wahr, das will ich echt nochmal sagen, dass du, wenn du diskutierst und wenn du in ein Beef reingehst, dass du an erster Stelle natürlich, wenn du die Tür eingetreten hast, sagst, so Leute, ich möchte sagen, dass ich auch irgendwie da im Prozess gegangen bin, und ich, lasst uns doch bemühen darum, oder lasst uns doch mal versuchen nachzuvollziehen, also auch deine, wie sagt man, Konfliktpartnerin einlädst zu sagen, wollen wir das nicht erstmal versuchen zu verstehen? So, ja. Und trotzdem in aller Klarheit sagt, aber was nicht geht, ist Diskriminierung. Was nicht geht, ist einfach erstmal so weitermachen. So, also hier findet eine Ungerechtigkeit statt. Das fand ich tatsächlich sehr spannend. Und ist vielleicht auch schon so eine, also, ja, meine nächste Frage wäre so, ne, wie geht Verständigung? Aber bevor ich das frage, wollte ich dich noch einmal fragen zu dem Song. Wie hat denn dein Kumpel das Ganze wahrgenommen? Hast du mit dem noch Kontakt gehabt danach? Hat der was gesagt, wenn du es sagen darfst? Wie es dem ging mit dem Ganzen? Da ist auf einmal ein Lied da und er ist irgendwie gemeint.
Also wir haben natürlich nach wie vor Kontakt. Und ich habe ihn halt, er hat mir das erzählt, und ich habe ihn halt direkt gefragt, Digga, darf ich da einen Song drüber schreiben? So, irgendwie habe ich das Bedürfnis, das aufzuschreiben, weil ich halt Künstler bin, aber wenn du das nicht willst, dann mach ich es natürlich nicht, ist ja logisch. Und das war aber sofort klar, ja, natürlich, also wenn das hilft, um Verständnis für solche Biografien und Lebenswege irgendwie zu generieren, dann super. Ich bin erstaunt, er ist extrem gut damit umgegangen, vor allem, weil es halt ja wirklich, also der Hass ging natürlich vor allem gegen mich, also das war eher so, ich Verräter, so, ich verrate die Worship-Szene, wir dachten, du bist einer von uns, so dieser Vibe kam die ganze Zeit, also es ging, ich konnte zum Glück sehr viel mich da vorstellen und das hatte recht wenig mit ihm zu tun am Ende. Hm. Weil dann wirklich gegen jemanden zu gehen, auf den diese Biografie zutrifft oder sogar der Song sogar drüber geschrieben wurde, das ist dann schon nochmal Next Level. Da gibt es dann, also weniger zumindest aus meiner bescheidenen Erfahrung, die dann wirklich dagegen hingegangen sind. Vor allem, weil das auch lange nicht so öffentlich war. Das haben dann trotzdem Leute rausgefunden, um wen es geht, zumindest aus unserem Umfeld. So, wir wohnen ja auch in einer Stadt.
Ja.
Genau, was ich glaube, zumindest hat er das mal so gesagt, dass dadurch eigentlich ganz sogar der positive Effekt war, Nebeneffekt war, dass das wie so eine Art sein Outing sozusagen nochmal in weitere Kreise gezogen hat, dass er es gar nicht mehr machen muss. Und dann wurde er darauf angesprochen und das war eigentlich auch ganz cool. Ja, also was halt schon spannend ist oder war, dass natürlich dieser Song erstmal eine Geschichte erzählt, die aber natürlich nicht exakt genauso war, sondern eher dann auch damit beeinflusst ist, was er mir dazu erzählt, wie es anderen geht. Er hat tatsächlich persönlich, glaube ich, sogar noch eine der milderen Stories gehabt, ohne seine Story damit abzuschwächen zu wollen, aber er wurde jetzt nicht krass ausgeschlossen, als Sünder bezeichnet oder wie auch immer. Das sind eher so diese subtilen Sachen gewesen, die in seinem Leben herausfordernd waren. Und ich erzähle da ja aber wirklich fast wie eine Art so die Outing-Story dann auch gegenüber seinen Eltern und so. Und das war dann mit seinen Eltern spannend, weil ich das erstmal erklären musste. So, Leute, es geht nicht darum, euch seine ganz persönliche Geschichte als ultra krass schlimm darzustellen.
Ja, glaube ich.
Und das natürlich echt dann so im privat-persönlichen Umfeld dann so ein Ding, was man managen muss, wenn da so eine öffentliche Person wie ich irgendwie am Start ist und dann auf einmal Tausende, Zehntausende von Leuten darüber eine Meinung bilden, wie die Eltern von einem queeren Kind das gemanagt haben. Genau, das war so ein bisschen die Herausforderung. An sich hat er das aber super genommen und er ist auch Theologe, der hat das schon sehr gut auf die sachliche Ebene bekommen. Genau.
Ja, cool.
Und das hat mich sehr beeindruckt. So. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Man denkt, es ist extrem viel Zeit seitdem vergangen, aber es war auch erst 2023.
Ja, ja. Das stimmt. Aber ich habe schon gedacht, seitdem ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Wie sich dein Kumpel dabei gefühlt hat, habe ich mich persönlich auch immer gefragt. Ne? Das ist ja natürlich auch irgendwie persönlich irgendwie so, ne? Weil ich jetzt irgendwie auch einige Leute, nachdem ich das öffentlich gemacht habe, die sich bei mir gemeldet haben und so, und weil ich auch festgestellt habe, wie unterschiedlich das läuft. Jetzt hast du in diesem ganzen Prozess, ich habe ja gesagt, du hast irgendwie Leute gehabt, die sind dir doof gekommen und so weiter, und dann hast du trotzdem immer versucht einzuladen, ey Leute, ich würde gerne irgendwie da einen Schritt weiterkommen. Also mir ist wichtig, dass wir uns da aufeinander zubewegen oder dass wir uns unserer Privilegien bewusst sind. Du hast irgendwie eine Idee dazu, wie Verständigung oder sowas klappen könnte, also wo du dahin willst oder so. Kannst du das mal beschreiben? Also was ist das, wenn du jetzt in so einem Konflikt bist, wo willst du da mit den Leuten hin?
Ich glaube, das erste Ziel in so einem Gespräch muss immer sein, dass wir beide uns darauf einigen, dass wir es selber nicht wissen. So. Wenn das nicht gelingt, dann breche ich das Gespräch ab, weil dann ist einfach die Grundbasis von so einer Demut als Christ oder Christin, die ich für essentiell halte, weil wir auch schon so viel Scheiße gebaut haben, dass uns eigentlich klar sein muss, ey, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 20 Jahren auf diese Zeit jetzt zurückblicken und sagen, oh Mann, was haben wir da für eine Scheiße gebaut, die ist so verdammt hoch. Also ich meine, die ist natürlich nicht nur bei Christen so hoch, sondern generell. Und wenn wir uns selbst darauf nicht einigen können und die Gegenseite nur sagt, ja, ich habe die Wahrheit verstanden und es geht eigentlich nur darum, mich voll zu texten zu missionieren und so, dann hat es keinen Zweck. Also ich habe immer
direkt dazu fragen, machst du das an der Stelle, also machst du das ganz aktiv, dass du das klärst vorher, dass du, also wirklich angenommen, du bist in einem Konfliktgespräch, ne? Das kann man über Social Media vielleicht auch manchmal schwer machen, aber sagst du jemandem, der mit dir diskutiert, ey, Können wir uns darauf einigen, dass wir es beide nicht wissen oder so? Ist das so ein, und wie reagieren die Leute dann?
Manchmal, okay. Manchmal checke ich den Vibe, ich habe ja hunderte solcher Gespräche geführt mit
Leuten. Ja.
Okay. Über DMs und was auch immer, manchmal checke ich direkt den Vibe und dann lasse ich es. Weil ich merke auch mittlerweile, zieht mir das zu viel Energie, die ich an anderer Stelle brauche.
Ja,
und mittlerweile führe ich diese Gespräche auch nicht mehr so oft, weil ich glaube, ich mittlerweile den Ruf habe, unverbesserlich zu sein, was das Thema angeht. Und genau, wenn wir uns darauf einigen können, dann kommen meistens gute Sachen bei raus. So, weil,
oh, ja.
Weil dann kannst du nämlich über die Ebene gehen, ey, können wir uns dann im zweiten Schritt, können wir uns darauf einigen, dass wir nicht das Recht haben, über das Leben von anderen Menschen zu bestimmen, sondern wenn, dann nur Jesus oder Gott selber.
Mhm.
Und dann im dritten Schritt können wir uns darauf einigen, dass Jesus immer liebevoll zu Menschen gewesen ist. Außer oder in den allermeisten Fällen, zumindest wenn es um solche emotional tief existenziell oder so identifikationspersönliche Dinge geht, mit über die man sich identifiziert. Wenn jemand eine krasse Scheiße gebaut hat, dann ist auch mal Jesus in den Tempel gegangen und hat da mal richtig aufgeräumt. Aber es war wirklich ein ganz, ganz Ausnahmefall. Und wenn wir uns auf diese Dinge einigen können, dann kommt meistens am Ende dabei heraus, ey, und ich hoffe, dass es okay ist, dass ich das sage, aber ich habe festgestellt, dass das der Diskussion oder dem Gespräch gut tut, wenn ich das demjenigen zugestehe, dass es okay ist, damit zu fremdeln. So, ne? Mhm. Dass es okay ist, das erstmal komisch zu finden. So. Ich kann das auch nicht nachvollziehen als, wie gesagt, heterosexueller Mensch, wie sich das anfühlt. So.
Mhm.
Aber ich kann für mich, oder ich bin irgendwann auf die, oder man muss halt dahin kommen, dass ich das auch gar nicht nachvollziehen können muss. So, das ist mir doch, das darf mir doch herzlich egal sein, wie du dein Leben führst im Privaten und wen du liebst. So, was soll ich da für ein Problem mit haben?
Ja.
Und wenn, dann geht's um die Art und Weise, wie eine Beziehung geführt wird, aber das gilt natürlich für alle, jegliche Beziehung, ob jetzt heterosexuell, homosexuell, was auch immer, ist vollkommen wurscht. Und ich glaube, dass das eigentlich ist, wonach, wenn das überhaupt passiert, aber Gott uns beurteilt. So.
Mhm.
Wie wir eben mit Menschen umgehen, vor allem mit unserem Partner oder Partnerin. Und da sind dann wirklich gehaltvolle Gespräche bei rumgekommen, wo wir dann bei der Grundsache, ich habe kein Problem mit queeren Menschen, oder was heißt Problem, aber mich befremdelt das mittlerweile nicht mehr. Ich denke mir so, yo, okay, alles klar, kein Problem. Auf eine positive Art und Weise interessiert mich gar nicht. So, ist mir total wurscht. Also, ob, ne, und okay, wenn du damit irgendwie da fremmelst, ist das in Ordnung, aber lass halt die Menschen in Ruhe. So, deswegen führen die kein falsches Leben, nur weil du damit damit nicht so viel anfangen kannst. Ja, und so habe ich das versucht, da hinzukommen. Und da ist auch durchaus viel Aufeinanderzubewegung da möglich gewesen. Aber man muss halt am Anfang diesen Vibe checken. So, ist hier jemand, der einfach nur dir die Wahrheit aufdrücken will?
Ja,
ganz
ja.
Dicke Anführungsstriche. Oder ist hier jemand, der ernsthaft interessiert ist an meinen Beweggründen, warum ich das überhaupt tue und warum, was auch immer. So, ne?
Ja.
Ja.
Ja, okay.
Also macht das Sinn?
Ich finde, es macht richtig Sinn. Ich finde diesen Punkt immer so spannend, gerade bei Themen, und das ist ja jetzt nicht nur die queere Frage, sondern auch wirklich anderen. Ich glaube, es lohnt sich da vorher mal diese Frage zu bedenken oder auch wirklich mal zu fragen. Und ich gebe dir auch da recht, es ist natürlich auch manchmal ein Vibe, den man spürt. Ne? Das ist ja nicht immer so, dass man da irgendwie mit einem Konzept rangehen muss oder so. Aber ich habe das schon oft gedacht. Ich habe mich auch gefragt selber bei mir, was würde ich eigentlich tun, wenn ich dann merke, das ist nicht der Fall. So. Und dann auch so diese Legitimation zu haben und nicht mit irgendwelchen komischen christlichen Stereotypen um die Ecke zu kommen. So, ich muss in diesem Gespräch dranbleiben oder oder ich will mich doch bemühen oder Nächstenliebe, sondern zu sagen, ey, weißt du was, so macht es einfach keinen Sinn. Ich kann es nicht anders begründen. Also du, ich merke so, du willst mich ja gar nicht hören. Das ist gar kein Gespräch. Also wir können weiterreden oder so, aber das kann ich dann auch mir selber erzählen, weil du hörst mir gar nicht richtig zu. So, ne, habe ich das Gefühl so. Und da mal zu gucken, das kann ja auch schon ein erster Schritt sein, so eine Verständigung, sich darum zu bemühen, so eine Verständigung zu bekommen oder so miteinander. Deswegen, Total. Das kann ich gut verstehen. Jetzt hast du aber, also du hast gesagt, das war quasi eigentlich wie so die erste große Sache und dann ging es damit auch los oder so. Und das ist jetzt noch nicht so lange, aber immerhin fast 2 Jahre her. Hast du das Gefühl, in dieser Diskussionskultur oder in dem, wie du dich einsetzt oder so, hat sich was verändert, gut oder schlecht, so, was du ich sag jetzt mal, Gebiefe, aber auch so dieses Miteinander ringen oder Verständigung bemühen oder so angeht, so in der christlichen Bubble?
Ja, ich bin ehrlich, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mich ein bisschen zurückziehen muss aus diesen ganzen Grabenkämpfen, weil mir das selber nicht mehr gut getan hat.
Ja.
Und ich auch psychisch irgendwann durchaus, ich glaube, ich bin da schon ein sehr belastbarer Mensch, aber irgendwann so ein bisschen an meine Grenzen gekommen bin. Mhm. Einfach, weil du auch sehr schnell vereinsamst in solchen Grabenkämpfen, weil halt wenige wirklich Bock darauf haben und auch da darauf vorbereitet sind, was das auch bedeutet. Ja. Und dementsprechend nachvollziehbarerweise die da nicht reinfolgen, auch wenn sie eigentlich sagen, go Johnny, du rockst das, Alter, ich bin auf deiner Seite. Aber du merkst recht schnell, ah, okay, krass, ja, alle feuern mich von hinten an, wo es sicher ist. Und ich sitze hier und bin am Kämpfen und werde irgendwie gefühlt von allen Seiten beschossen. Da musste ich dann irgendwann sagen, okay, Leute, ich habe jetzt einen Anfang gemacht, jetzt seid ihr mal dran. Und das passiert aber, finde ich schon. Also es braucht halt, glaube ich, schon immer mal wieder solche Leute, die auf gut Deutsch gesagt den Arsch aus dem Fenster halten, damit das Fenster offen ist. Und danach rollt so ein bisschen die träge Masse so hinterher und merken, okay, da muss ich offensichtlich was verändern. Und ich finde jetzt gerade der Kirchentag war ja jetzt letzte Woche gerade. Da war natürlich aus der ganz oder rechts konservativen Ecke war da richtig Gegenwind gegen und ich glaube, das liegt auch daran, weil sie merken, dass sich in solchen Themen halt was shiftet, auch in die evangelikale Szene rein, weil viele von diesen Menschen, und das muss ich wirklich sagen, muss ich eine Lanze für die evangelikale Szene brechen, viele von diesen Menschen, die nicht so krass radikal da drauf sind, sondern einfach nur in einer freien, eher konservativ eingestellten Gemeinde, die haben das Herz am richtigen Fleck. So, ne? Die versuchen es auch richtig zu machen.
Ja.
Und sind halt aus meiner Perspektive leider ein bisschen komisch theologisch geprägt und drauf. Da können die aber oft wenig für, so, ne? Weil nicht jeder hat so eine Biografie als Pfarrerssohn und wurde schon immer mit einem zu einem kritisch-theologischen Blick irgendwie erzogen und kann dementsprechend das auch mit Argumenten irgendwie backuppen. Die meisten werden ja als, keine Ahnung, wenn du als junger Erwachsener zum Glauben kommst und dann in was als junger Erwachsener, der über 20 ist und so ganz jung erwachsen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du in einer Freikirche landest erstmal, weil das Angebot für diese Altersgruppe da viel größer ist. Dann wirst du halt so theologisch geprägt und dann glaubst du erstmal das, was dir da gesagt wird von dem oder der Pastorin. Und das heißt, das sind aber deswegen keine schlechten Menschen, sondern die wundern sich dann halt erstmal, ach krass, ja okay, irgendwie, das habe ich irgendwie anders gehört. Und da passiert schon gerade was, dass die merken, okay, das ist nicht Kern der christlichen Botschaft, dass wir uns hier so über so ein Thema zerfleischen und vor allem nicht, dass Menschen mit krassen psychischen Belastungen, generell Repressalien in ihrer Biografie, krasse schwarze Flecke, wo sie teilweise gar nicht drüber reden wollen oder in ganz extremen Fällen bis hin zu suizidalem Verhalten, mit Depressionen und allem Möglichen, was damit irgendwie verbunden ist, wenn man da sich nicht authentisch ausleben darf, zumindest gefühlt. Das kann nicht Teil der christlichen Botschaft sein. Und selbst wenn ich damit irgendwie fremdel oder so, dann muss es da einen Weg geben, wie man diese Menschen integriert, obwohl es vielleicht da erstmal eine Weile dauern wird, bis man sich da irgendwie auf einer Verständnisebene irgendwie annähert. Und das passiert schon. Das nehme ich wahr und da bin ich extrem froh drüber, weil ja, genau.
Ja, das wollte ich dich auch gefragt haben, weil ich habe nämlich, also ich war selber nicht auf dem Kirchentag, ich bin ja auch Freikirchler und nehme wahr, dass viele meiner Freunde, viele der Menschen, mit denen ich im Netzwerk bin oder so, zum Beispiel auch sich dieses Jahr auf dem Kirchentag aufgemacht haben. Dadurch habe ich noch mehr mitbekommen und nehme auch wirklich wahr, dass da sowohl von Influencern wie auch von Menschen, die dann auf irgendwelchen Veranstaltungen waren, so ein Vibe wahrgenommen wird, der Verständigung. Das fand ich super spannend dann halt auch für unser Gespräch, weil ich gemerkt habe, ja, da bewegt sich was und auch so eine Auseinandersetzung, wenn man jetzt die ganz rechtskonservative Ecke nimmt oder so, wo ich auch merke, ja, da gibt es eben auch Leute, die sich aufeinander zubewegen. Das fand ich auch super interessant, dass das passiert. Und ich gehe da auch so ran, dass ich denke, einer meiner Grundsätze ist immer, ich versuche davon auszugehen, dass erstmal jeder Mensch gut ist, so, das ist mein christlicher Wert und dann ist es noch für mich eine Hilfe zu formulieren, zu sagen, irgendwie gibt jeder hier sein Bestes, so. Das kommt nicht immer so an und das ist nicht immer gut, dass jeder versucht sein Bestes zu geben, weil das bei manchen Leuten drüber und bei manchen Leuten sogar auch schädlich, aber diese Auseinandersetzung, das ändert so meinen Blick auf andere und dieses, dass jeder sein Bestes gibt, bedeutet zumindest auch, dass ich nachvollziehen kann, in meinem Leben hat mein Bestes geben auch dazu geführt, dass ich mich selber lange nicht so gesehen habe, wie ich bin und das nicht anerkennen konnte. Und bei anderen ist es vielleicht aber auch ihre Prägung, so wie du es beschrieben hast, ne, sorgt dafür, dass sie an manchen Glaubensinhalten so festhalten und dafür das Gefühl haben, kämpfen zu müssen oder so. Das heißt aber nicht, dass sie da nicht, wie du sagst, ein gutes Herz oder einen guten Antrieb haben, weil sie sich erstmal für eine Sache einsetzen. So. Und dann braucht es jemanden, und das finde ich richtig geil, der das aber nochmal zusammenbringt und sagt so, ich mache hier mal ein Fenster auf und halt den Arsch raus, weil ihr checkt es nicht, ihr tut euch weh oder ihr tut anderen weh und so und das geht gar nicht, das passt auch nicht zu dem, was ihr eigentlich wollt und so. Wenn das der Prozess ist, das finde ich wirklich gut, aber vor allen Dingen will ich auch nochmal sagen, gut, dass es Leute gibt wie dich, die dann sagen, ich sag mal hier, Leute, wir müssen da mal hingucken, weil das geht gar nicht. Denn ohne das würde jeder einfach so sein Bestes geben und es wird einfach weitergehen. So. Und das nehme ich oft als Verzweiflung wahr, wenn man in einem System steckt. Auch das sind viele queere Geschichten, die ich kenne. Das gibt es aber auch in ganz anderen Zusammenhängen. Menschen, die unter anderen Dingen leiden, die anders diskriminiert werden oder so, die immer wieder sagen, ich kann, hier gibt es einfach so einen Prozess nicht. Es gibt auch niemanden, der bei mir steht und so, ne? Und dafür finde ich, ist es einfach gut, dass du das tust, was du tust, ja.
Danke dir.
Ja, wirklich cool. Also, wie gesagt, nicht nur Fanboy, weil ich deine Musik mag, aber es ist wirklich, fand ich richtig cool. Jetzt geht's aber auch bei dir ja. Wir reden ja so und könnten jetzt irgendwie hier so einen theologischen Podcast draus machen. Du verbindest das ja mit Kunst. So, und das fand ich auch noch einen spannenden Aspekt. Das soll ich dich unbedingt fragen. Wenn wir nochmal den Song nehmen, Verliebt in ihn. Du hast den Song auf eine bestimmte Art und Weise komponiert. Du hattest eine Melodie im Kopf und du hast deinen Erfahrungswert aus dem Leben da gehabt, diesen Kontakt mit deinem Kumpel. Und dann hast du einen Text geschrieben und so. Wie entsteht das dann? Also wie läuft das bei dir? Wie entsteht dann der Song und was ist dir dabei wichtig? Also willst du bestimmte Emotionen senden oder ist die Melodie einfach da? Also das würde mich voll interessieren, wie du als Künstler dann arbeitest.
Es ist natürlich von Song zu Song unterschiedlich, also das kann ich gar nicht in so eine Box packen und sagen, so läuft, weil das natürlich auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich ist. In meinem Fall, also oder in dem Fall von dem Song, war einfach, ey, ich habe eine krasse Geschichte gehört. Und mir war direkt bewusst, okay, da ist Feuer drin. Und ich wollte eigentlich, was den reinen Song angeht, wollte ich eine ganz neutrale, verletzliche Geschichte erzählen oder emotionale Geschichte erzählen von einem Typen, der sein ganzes bisheriges Leben sich auf eine gewisse Art und Weise versteckt hat und an diversesten Stellen, ob bewusst oder unbewusst, verletzt wurde dadurch und jetzt endlich sich traut, zu sich selber zu stehen. So. Also eigentlich eine Geschichte zu erzählen, die extrem unangreifbar ist, weil wer will, soll was dagegen haben, wenn jemand sich endlich traut, zu sagen, wer er ist. So. Das, was das Ganze wirklich nochmal zu einem Riesenthema gemacht hat, war ja dann eher der Content drumherum. Und da habe ich mit Sicherheit auch so Fehler gemacht und manchmal zu sehr auf die Kacke gehauen. Man konnte mir dabei tatsächlich irgendwie so ein bisschen beim Social Media machen und lernen zugucken, was nicht immer optimal war. Genau, aber das reine Songwriting, ich bin immer schon ein Geschichtenerzähler gewesen. Und wollte einfach eine emotionale Geschichte erzählen von einem Typen, der in meiner Bubble aufgewachsen ist und wo ich lange Zeit nie gedacht hätte, dass es sowas gibt, dass es solche verletzlichen oder ja verletzten Biografien eben gibt, durch die Existenz in dieser Bubble. Ich habe Kirche und Christen immer so wahrgenommen, Alter, das ist ja so geil. Das ist ja so geil, hier kannst du einfach sein, wer du bist und einfach machen, was du willst in gewissen Rahmen, die natürlich Menschen, die auf einen aufpassen und auch schon dafür sorgen, dass man auch ein guter Mensch wird, aber dass du eben da auch Fehler machen darfst, ohne dass du direkt dafür bewertet wirst irgendwie oder auch rausgeschmissen wirst, das war das, was ich kenne von Christen oder von Kirche. Und ich habe irgendwann halt auf eine durchaus auch schmerzhafte Art und Weise feststellen müssen, dass das nicht normal ist. Das wollte ich irgendwie in dieser Geschichte darstellen, dass das schlimm ist, dass das passiert. Und irgendwie nachvollziehbar machen, wie sich das anfühlen muss. Wobei ich es da selber auch, ich konnte es nur aus seinen Erzählungen irgendwie versuchen, irgendwie auf Papier zu bringen, wie sich das anfühlen muss, so jemand zu sein. So, ne? Und das damit verbunden eigentlich direkt. Und ich glaube, jeder Christ, der die christliche Botschaft ernst meint, hat in sich das Bedürfnis, so eine Geschichte von solchen Menschen wie ja dann auch dir, nehme ich an. Hast du ja gesagt, du bist schwul, hast du gesagt, ne?
Ja.
Genau. Das intrinsische Gefühl, diesen Menschen das Leben leichter zu machen und nicht schwerer. So, ne? Und ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben, dass sie zu sich selber stehen können und jeder erstmal sagen darf, wer er ist, und das nehmen wir dann einfach so. Yeah. Und genau, und keine Ahnung, da gibt es ja dann auch die unterschiedlichsten Geschichten, manche, die damit auch strugglen, manche, die damit überhaupt nicht strugglen, und dass man, wie man dann in der Nachfolge damit umgeht, das steht nochmal auf einem ganz anderen Papier. Genau, und diese Tür wollte ich irgendwie damit aufmachen. Und vom Writing-Prozess ist das einfach, ich schreibe es einfach raus, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich habe das dann ganz viel mit ihm so gefeedbackt, so ey, kannst du das hier mal anhören? Fühlst du dich darin repräsentiert oder nicht? Weil ich konnte das ja nicht beurteilen.
Ja.
Und fühlst du dich damit wohl, wenn sowas potenziell viele Leute hören und so?
Cool.
Ja.
Und wie kommt dann eine Melodie dazu? Also überlegst du dann, ey, das Lied, das, du hast ja viel jetzt von auch verzweifelten Emotionen gesprochen und so. Spürst du dann so eine Melodie? Nimmst du dir bestimmte Gefühle vor oder so? Oder wie machst du das?
Ey, meistens ist das Musikalische zuerst da. Also mein Hauptinstrument ist ja Gitarre und da bin ich dann ganz viel am Ausprobieren und mittlerweile, als Musiker läuft es meistens so, dass man zu zweit oder zu dritt ist, also ein Produzent und ein Songwriter. Und dann schreibt man den Song sozusagen zusammen, on the fly, der Produzent produziert so ein bisschen. Und ich in dem Fall würde dann Lyrics und Melodie dazu packen. Und eigentlich bei mir ist immer erst die Musik, irgendwas auf der Gitarre, was sich gut anhört, und dann summt man so ein bisschen vor sich hin, dann singt man so einen, wie wir nennen das, Schimmeltext. warum auch immer. Schimmeltext drauf und dann kommen irgendwann die Worte. Weil das auch mit Abstand das komplizierteste und feinfühligste ist an der ganzen Sache. Also weißt du, du hast 12 Töne zur Verfügung und dann in unterschiedlichen Tonlagen oder Höhen. Da ist alles schon mal gemacht worden und von links auf rechts gedreht, so, ne? Aber die Worte, die gibt's halt dann nur einmal. So. Und da geht's dann halt auch wirklich um Nuancen, was dann welches Gefühl irgendwie ausdrückt, und das muss man dann ganz oft nochmal umwälzen und so. Mhm. Also das ist eigentlich immer der letzte Schritt und der aufwendigste.
Ja, cool. Cool, cool. Fast zum Schluss und dann würde ich mit dir gerne ans Lagerfeuer gehen. Was ist aktuell, was beschäftigt dich gerade als Künstler aktuell? Also bei dir kommt ja alles zusammen, Inhalt, Mucke, wie auch immer. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da knacke ich gerade dran, kaue ich gerade drauf, wie auch immer?
Ja, also klar, das Meta-Ding, das ist ein ganz, ganz präsenter Teil gerade auch durchaus. Es hat viel in mir ausgelöst. Mhm. Weil ich ja jetzt mittlerweile nicht mehr nur noch Künstler bin, sondern auch irgendwie Unternehmer, der auch verantwortlich ist für Leute. Mm. Und dann, wenn man so mit einem Klick irgendwie ausgeschaltet wird und daran einfach alle Umsätze hängen, es ist faktisch so, das fällt dir dann erst auf, wenn es weg ist, so, ne? Ja. Da hängt, das ist halt die Marketingplattform für mich. Mm. Na klar, TikTok gibt's auch, YouTube und so, aber da, wo am meisten Engagement und meine Zielgruppe zu finden ist, ist einfach nicht TikTok, sondern Instagram. Mm. Mm. Und dadurch wird einem natürlich schon bewusst, wie angreifbar das ist, was man da aufgebaut hat. Das sind so die im Hinterkopf so die Prozesse, die stattfinden und darüber hinaus, ich bin jetzt lange jemand gewesen, der immer für Konflikt stand und irgendwie für Diskussionen und für Polarisierung, einfach weil ich es auch für notwendig gehalten habe, um da gewisse Dinge aufzumachen. Und ich bin aber eigentlich mal angetreten, zumindest nachdem ich verstanden hatte, dass ich auch als Christ öffentlich sein kann und darf und will, dass ich eigentlich mal angetreten bin, um einfach nur ganz, ganz banal die Botschaft der Nächstenliebe unter Menschen zu bringen, die im Optimalfall sogar noch nie was davon gehört haben. So, ne?
Ja.
Und deswegen habe ich dieses Straßenformat angefangen und auch den Song ein bisschen Liebe veröffentlicht, weil ich dachte, ey, wir können uns hier als Christen kloppen, wie wir wollen, und das ist auch alles irgendwie wichtig, darüber zu reden und das zu machen. Aber eigentlich ist meine ganz persönliche Aufgabe als Christ und auch als Künstler, so wie ich sie verstehe, für Menschen auf der Straße da zu sein, für Menschen da zu sein, die es nicht so einfach hatten im Leben oder auch einfach hatten im Leben, und da einfach nur ein bisschen Liebe da zu lassen. Deswegen war das der perfekte Song, um das mal diesen Shift-Prozess irgendwie so ein bisschen einzuläuten, auch zum dritten Album. Ja. Das zweite Album, Bunte Fahnen, war halt einfach tatsächlich sehr geprägt von eben unterschiedlichsten Musikaktivität, du hattest dieses Wort genannt, ne? Musikaktivistischen Themen.
Ja.
Bunte Fahnen, letzte Reise, verliebt in ihn. Mhm. Einer fällt mir jetzt gerade nicht ein. Genau, und jetzt irgendwie habe ich mehr Bock, mehr zu dieser positiven Seite der Message zu kommen und ein bisschen mehr da rauszugehen. Weil ich auch die Energie nicht mehr habe. So, da mich die ganze Zeit nur auf einer intellektuellen, inhaltlichen Ebene irgendwie zu kloppen. Mhm. Ich glaube, mittlerweile habe ich einen Ruf, so, was diese Sachen angeht. Und das ist auch okay. Ich spreche da auch gerne drüber, wie in einem Podcast oder so. Und das ist auch alles nach wie vor so. Aber ich möchte irgendwie mehr eine, auch für die progressive Szene, innerhalb der christlichen Szene, mehr eine eigene positive Message irgendwie kreieren und da mich für einsetzen, weil ich glaube, solange die progressive Szene sich nur über Abgrenzung definiert, das wird ihr nicht langfristig nicht gut tun. So. Mhm. Und es ist auch unsexy. Also, ne, so, es ist alles gut, ne, sich da irgendwie für gegen Ungerechtigkeit aufzustehen und so. Alles geil, alles richtig, für Frieden, was auch immer. Aber wir brauchen halt irgendwie eine positive Message. Ja, warum machen wir das denn überhaupt?
Ja.
So, ne? Und da ist für mich zumindest einfach der Ursprung, Nächstenliebe zu verbreiten, wie Jesus sie gelehrt hat. So, und da freue ich mich tatsächlich drauf, da wieder ein bisschen mehr zu dem Bier trinken und gute Laune zu kommen vom Anfang.
Ja, sehr gut. Ja, und es ist wirklich auch eine spannende Frage, finde ich auch, Und es ist ja auch eine Frage unserer Kirchen. Wie erzählen wir denn davon, ne? Also was ist so diese, was ist dieses klassische Evangelisieren oder Missionieren und so? Und ja, also wer sich dafür interessiert, was du da ganz aktuell machst, kann das auch bei Instagram nachgucken, ne? Diese Straßenaktionen und so. Finde ich sehr cool.
Wobei das ist mir wichtig dazu zu sagen, mir geht es nicht um Mission oder Evangelisation. Wenn das dabei passiert, großartig so.
Ja.
Aber das verstehe ich jetzt als Künstler nicht als meine erste Aufgabe, weil ich bin auch in meinem Selbstverständnis kein christlicher Musiker, sondern ich bin Musiker und Christ, und das ist ganz auf eine ganz natürliche Art und Weise beeinflusst das einander, so dass ich auch mal über der nächste Song wird schönste Geschichte, wahrscheinlich, zumindest in diesem Jahr wird er noch rauskommen, und erzählt einfach, dass die Geschichte von Jesus die schönste Geschichte für mich ist. Mhm. Aber das ist natürlich eine reine persönliche Sache, das muss nicht für andere so sein. Genau, aber natürlich ist es in einer gewissen Hinsicht, ein Christ geht raus und erzählt auf eine ganz subtile Art und Weise oder niedrigschwellige Art und Weise davon, was mich bewegt. Was und deswegen bewegt, teile ich das so, ne? Weil diese Begriffe Mission, Evangelisation sind ja auch jetzt nicht unbedingt immer nur unkritisch. Das ist ausdrücklich nicht mein erstes Ziel dabei, aber schon mein Ziel ist es, als Christ sichtbar zu werden, weil ich finde, das ist die geilste Message, die wir haben auf der Welt.
Kann ich super verstehen. Also auch, dass du dich da in dem Sinne abgrenzt, das hatte ich auch tatsächlich von dir schon in einem anderen Podcast gehört und fand ich super spannend. Und ich kann sagen, so also meine persönliche Meinung, ich finde das auch super richtig, also weil das... ich glaube, das ist so ein Vibe, den wir brauchen. Und diese Veränderung, das nehme ich auch gerade wahr, die passiert gerade, dass eben man, vielleicht müssen wir diese beiden Wörter mal für ein paar Jahre, vielleicht auch ein paar Jahrzehnte einfach in der Schublade lassen und versuchen mal andere Wörter dafür zu finden. Finde ich ganz gut.
Ja.
Okay, Johnny, ich lade dich ein, mit mir mal im Geiste ans Lagerfeuer zu gehen. Das ist Bestandteil hier von Immer Sommer, dass man irgendwann sich vorstellt, wir sitzen am Lagerfeuer und wir haben unser Helles in der Hand und starren ins Feuer, so wie du es vielleicht vom CVDM kennst. Und
so.
Wir sind.
Für mich gehört noch eine Gitarre dazu.
ja, also unbedingt. Und dann hau ich jetzt mal drei Aussagen, eine Frage raus und du antwortest einfach, was aus dem Bauch herauskommt, so zum Abschluss.
Ja.
Okay, los geht's. Ich glaube tief im Herzen an.
Nächstenliebe.
Okay. Ist Scheiße wahr, Scheiße kann weg.
Faschismus.
Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Eine Kirche, wo es Bier und Bockwurst zum Abendmahl gibt.
Oh, das könnte schnell sein. Da bin ich mal gespannt, wer sich bei dir meldet. Ich hätte Bock auf einen Drink mit
Barack Obama.
Ja, cool. Johnny vom Dahl, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sein. Ich will dir auch nochmal danken für das, was du tust, weil ich das wirklich als queerer Mensch kann ich dir sagen, als Christ und als jemand, der sich auch fragt, wie geht das heutzutage eigentlich alles noch zusammen, sehr freut, dass du durch deine Kunst an meiner Seite bist, weil so fühlt sich das nämlich an. Und
so
finde es super cool, dass du dich da so engagierst und wünsche dir von Herzen alles Gute und dass das sich schnell alles klärt, dass du nicht mehr dich mit irgendwie so komischen Instagram rumärgern musst, sondern dass das einfach für dich läuft, weil das hast du verdient. Ja, und
ich danke dir,
dass du da warst.
Danke dir für die Einladung. Was lange währt, wird endlich gut, sage ich dazu.
Ja, genau.
Wir haben es geschafft,
Alter. Geil. Genau, mach's gut, mein Lieber. Bis dann.
Dennis, hau rein. Ciao.